Die weiße Frau war das Hausgespenst der Hohenzollern, die Gräfin von Orlamünde, die als Strafe für einen doppelten Kindermord spuken musste. Mal in Potsdam, mal im Berliner Schloss aufgetaucht ist, mal in Bayreuth. Immer vor Toten von Angehörigen des Hauses Hohenzollern oder vor politisch verhängnisvollen Ereignissen. Das letzte Mal hat sie sich blicken lassen. Vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist sie unserem letzten Kaiser Wilhelm II. Gleich viermal hintereinander erschienen. Das war ein etwas gerissener Naturell und hat stärkere Dosen gebraucht. Man könnte versucht sein zu sagen, wenn schon einmal in Preußen, im alten Preußen, eine Frau eine zentrale Rolle gespielt hat, dann muss es offenbar gleich ein Gespenst gewesen sein. Man hat, nachdem das Deutsche Reich von Preußen aus gegründet worden ist, es versucht gleich zu tun dem kulturell verehrten Nachbarland Frankreich, was immer eine weibliche Zentralfigur hatte. La France hatte nicht eine weibliche Zentralfigur, sondern die war es gleich selber. La France war immer eine Frau. Berühmt auf dem Gemälde von Delacroix, wo sie mit bloßen Brüsten auf einer Barrikade steht und die Männer in der Umgebung dazu animiert, die Pistolen hoch in die Luft zu strecken. La France, die Freiheit. Und das deutsche Gegenstück dazu, eine deutsche weibliche Zentralfigur, ist gemacht worden, aber haarscharf daneben. Das war die Germania. Die haben das damals nicht komisch gefunden. Germania war gerüstet. Die hat den Oberkörper keineswegs freigetragen, sondern an der Stelle der Brüste zwei Metallkegel, die vorne noch mit aggressiven Stacheln ausgerüstet waren, getragen. Eine Dame, die man sich am besten mit einem Dosenöffner angenähert hat. Sie ist auch in Erz gegossen worden, als das Niederwalddenkmal innen hohl, wie viele solche nationale Pathos-Denkmäler. Man kann innen raufsteigen. Und ob Sie es glauben oder nicht, die Brustspitzen dieser Germania tragen nun keine Stacheln ausnahmsweise, sondern Löcher, durch die man rauslinsen kann gegen das verfeindete Frankreich. Anna Luisa Karsch, die Dichterin, eine der herausragenden Frauenerscheinungen des preußischen 18. Jahrhunderts, die als 40-jährige Frau und schon gefeierte Dichterin nach Berlin gekommen ist. Die Dichter der Zeit waren begeistert von ihr, weil sie als Naturtalent, allein von der Natur gebildet, völlig ohne Gymnasium, schöne Gedichte hat schreiben können. Die warmherziger waren als die Gedichte der Modedichter ihrer Zeit. Sie hat ein Kompliment bekommen von einem geistlichen Herrn, der gesagt hat, sie müsse von der Liebe selber, also von Amor, gelernt haben, ihre Lieder zu machen. Sie nannte sich als erste eine Liedermacherin. Und dem hat sie geantwortet. An den Domherrn von Rochow, als er gesagt hat, die Liebe müsse sie gelehret haben, so schöne Verse zu machen. Sie hieß die preußische Sappho. Kenner von dem sapfischen Gesange, unter deinem weißen Überhange klopft dein Herz voller Glut in dir. Von der Liebe ward es unterrichtet, dieses Herze aber ganz erdichtet, nennst du sie die Lehrerin von mir. Meine Jugend ward gedrückt von Sorgen, seufzend sang an manchem Sommermorgen meine Einfalt ihr gestammelt Lied. Nicht dem Jüngling tönten Gesänge, nein, dem Gott, der auf der Menschenmenge hier auf Ameishaufen niedersieht. Ohne Regung, die ich oft beschreibe, ohne Zärtlichkeit ward ich zum Weibe, war zur Mutter wie im wilden Krieg. Unverliebt ein Mädchen werden müsste, die ein Krieger halb gezwungen küsste, der die Mauern einer Stadt bestieg. Sing ich Lieder für der Liebe Kenner, dann denk ich an den zärtlichsten der Männer, den ich immer wünschte,
keine Gattin küsste je getreuer, als ich in der Sappho sanftem Feuer Lippen küsste, Lippen, die ich nie gefühlt. Was wir heftig lange wünschen müssen und was wir nicht zu erhalten wissen, drückt sich tiefer unserem Herzen ein. Rebensaft verschwendet der Gesunde und erquickend schmeckt des kranken Munde, auch im Traum der Ungetrunkene.